Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Praxisflüster-Podcasts. Heute wieder eine Dental Late Night Show und zwar zum Thema Ausfallmanagement. Wir haben ja im Quartal 4 2023 das einschneidendste Quartal von kurzfristigen Terminabsagen, gar keiner Terminabsage, einfach nicht erscheinen, mittelfristiger Terminabsage erlebt, die wir jemals erlebt haben. Ich habe in einigen Praxen 50% Terminabsagen gehabt im Quartal 4. Den gut gemanagten habe ich irgendwas bei 15 bis 18 gehabt. Und dann muss man sich überlegen, wie komme ich wieder auf einstellige Terminabsagen, ja, also Ausfallraten. Da haben Stefan und ich uns überlegt, da machen wir mal eine Show drüber, da schreiben wir mal die Dinge zusammen, die wir glauben, die man machen sollte. Da haben wir 6 Punkte gefunden. Ich interviewe Stefan da, wie er es in seiner Praxis macht. Das heißt, er benutzt seine Zahlen für seine Praxis. Das finde ich super interessant und das hat er auch super aufbereitet und klar für jeden verständlich und für jeden übernehmbar hat er es dargestellt. Wenn sich da jemand für interessiert, ich habe das nochmal hier zu Papier gebracht und das kann ich euch zuschicken. Einfach an info@opti-hc.de im Betreff einfach Paper, Terminausfallmanagement zusenden, reinschreiben und dann lege ich euch das aufs Laufwerk und schicke euch das zu. Also insofern, ich glaube, das ist eine super spannende Folge. Wir wollten irgendwie 35, 40 Minuten aufnehmen und dann sind es dann doch über eine Stunde geworden, aber da ist sehr viel, ich sag mal so, sehr viel Fleisch am Knochen. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH und nun auf geht's, ab in den Podcast.
Ich grüße alle herzlich zu dieser wunderbaren Folge Dental Late Night Show. Und wir werden es heute einmal ein bisschen anders machen wie sonst. Es gibt keine Thesen, sondern es gibt heute richtig praktische Tipps. Und zwar Tipps, die bares Geld wert sind. Wir haben überlegt, was waren so für uns die Hebel 2023 und was waren so die Schmerzpunkte. Und wir sind auf ein Thema gekommen und das ist das Thema Ausfälle. Egal, ob das jetzt durch Corona, egal, ob das durch unzuverlässige Patienten ist, völlig wurscht. Es geht wirklich darum, wie ihr euer eigentlich volles Terminbuch auch wirklich voll behaltet und wenn es dann doch nicht mehr voll ist, wieder voll kriegt. Und das sind Zehntausende von Euro für jeden Inhaber. Egal, ob ihr eine kleine Praxis habt, wenn ihr eine große habt, ist es wahrscheinlich ein 6-stelliger Betrag im Jahr, ne, Christian?
Ja, absolut. Denn vor allen Dingen erstmal Hallo an alle zusammen. Aber wie ihr uns kennt, wir starten direkt ins Thema, nachdem die Technik steht. Es ist ein Problem geworden, dass die Patienten halt eine ja nachlassende Zuverlässigkeit haben, in Anführungszeichen. Zumindest im letzten Jahr, also im Jahr 23, muss man sagen, ging es rapide hoch, was die kurzfristigen Terminabsagen anging, was Terminverschiebungen anging und noch viele andere, ja, nennen wir es erstmal Ungeklärtheiten, denn man kann es eigentlich nicht ganz verstehen, warum die Loyalität da nachlässt, aber man kann das ganz klar messen. Viel schlimmer als im Jahr 22. Und seit 2004 bin ich dabei und ich kann dir garantieren, Stefan, es war noch kein Jahr so schlimm. Im breiten Schnitt aller Praxen, von super organisiert bis mies organisiert. Ich habe Praxen, die sind tatsächlich nicht sonderlich gut organisiert, aber sind trotzdem völlig in Ordnung und medizinisch top. Die haben im November, Oktober haben sie Terminausfälle von über 50% gehabt.
Ach du meine Güte. Also Ich bin fast ausgerastet, weil wir wieder zweistellig geworden sind. Wir waren wirklich mal gut einstellig. Wir waren so bei 5-6%. Und dann ging es wirklich im Herbst auf einen zweistelligen Betrag. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Also wirklich, wir machen ja mal Quartalsprioritäten und Quartalsziele. Und es war wirklich eine der Top 5 Prioritäten, die Ausfallquote zu senken. Ich dachte, das Problem hätten wir ein für alle Mal ad acta gelegt. Und wir mussten so kreativ werden. Ein paar von den Sachen werden wir ja heute besprechen, was wir uns da wirklich ausgedacht haben und was wir da in Action gepackt haben. Weil wir dachten ja prinzipiell, eigentlich müssen die Patienten ja immer dankbarer werden, dass sie einen Termin kriegen, weil es gibt immer weniger ärztliche Behandlungskapazität. Die Wartelisten werden immer länger und trotzdem sagen die Patienten ab und dann sagt man denen ja, wir können ihnen aber erst einen Termin in 2 Monaten geben wieder. Also die Terminbücher sind proppevoll und trotzdem sagen die Leute entweder gar nicht ab oder sagen kurzfristig ab aus 1000 verschiedenen Gründen. Und dementsprechend muss die Praxis Abwehrmechanismen entwickeln oder Kompensationsmechanismen, kann man ja vielleicht eher sagen. Weil das ist einfach, das ist bares Geld, was verloren geht, ne?
Genau, also bevor WhatsApp so richtig rauskam. Ich glaube, korrigiere mich, WhatsApp wurde groß ab 12, 13, 14. Davor war das Medium SMS und es gab so immer so zu diesen größeren Krisenzeiten gab es Terminprobleme. Ich weiß doch genau, dass wir 2008, 2009 Terminausfälle hatten in Zahnarztpraxen. Und dann hatten wir damals bei meinem damaligen Arbeitgeber haben wir so etwas wie SMS-Recall eingeführt in der Praxisverwaltungssoftware. Das war komplett dubios. Man musste sich so SMS-Freikontingente bei Providern ankaufen. Und das waren immer so Provider, die haben auch damals, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, so Beate Use SMS verschickt, ne? Also ruf 333 an und dann und dies und das. Also es waren so immer so diese Schmier-Hotline-Provider, aber es gab nur die. Es gab nur 3 oder 4 und die haben es immer sozusagen von den Nummern verschickt. Das waren quasi so richtige Räume, wo hunderte von Handys lagen, wenn man so will, die sie dann zusammengeschaltet haben, worüber sie das verschickt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, so waren die Anfänge. Und dann hatten wir damals den Praxen das angeboten, die haben dann irgendwie 30, 50, 1 Euro pro SMS bezahlt und die haben dann Terminerinnerung geschickt. Und dann wurde damals die Quote dann auf einen ganz niedrigen einstelligen Betrag gedrückt von, was ich, 18%, 19%, 20% auf 3%, 2%.
Weißt du, woran das liegt? Weil damals die Öffnungsquoten einfach noch hoch waren, weil die Leute noch nicht so zugebombt wurden mit unterschiedlichen Sachen. Und heutzutage musst du durch diesen Noise durch dieses Grundrauschen. Und die Leute haben ja schon, und ich merke das ja auch bei mir, ich gehe an Telefonnummern, die ich anrufe, die ich nicht kenne, schon gar nicht mehr ran. Ich lösche prinzipiell alle E-Mails, die ich nicht zuordnen kann. Und da geht auch mal eine durch, die vielleicht sogar wichtig ist. Also, oder guck die dann nicht richtig an, weil ich bekomme bestimmt 200-300 Bits von Informationen. Manche sind lang, manche sind kurz. Und die Leute haben halt eine riesen Toleranzschwelle. Das ist wie bei Schmerzmitteln, ne? Irgendwann musst du ganz viel geben, damit es halt noch hilft. Aber irgendwann macht es ja keinen Sinn mehr. Ob du den jetzt 3-mal erinnerst, 5-mal erinnerst, irgendwann bringt es halt nichts mehr. Und deswegen muss man da andere Dinge machen, weil das reine Erinnern, das ist immer noch gut. Also es senkt zwar noch die Quote, ein bisschen Schmerzmittel hilft dann noch, aber es nimmt den Schmerz nicht ganz weg, weil es gibt ein paar Leute, die es einfach dann gar nicht lesen. Und das ist einfach so.
Ja, wir sind sozusagen beim Patienten Michael Jackson angekommen. Wenn du dir die Geschichte anhörst, so sein letzter Abend auf der Erde, dass er dann erst 7 verschiedene Schlafmittel bekommen hat, bis er dann eine Riesendosis Propofol, die eigentlich jeden umgebracht hätte, bekommen hat, ist es wirklich so. Die Dinge haben sich, wenn man so will, so ein bisschen, man könnte ganz einfach sagen, abgenutzt. Die kommen nicht mehr durchs Neues durch. Und so haben sich eigentlich so die Methoden, die gängigen Methoden der letzten 15 Jahre, haben sich meines Erachtens im Jahr 23, auch wenn du sie angewendet hast, bist du trotzdem auf 15-18% Ausfallquote gekommen im letzten Quartal. Und das war sehr, sehr frustrierend, denn viele haben den Eindruck gehabt, wie du auch, ey, wir machen doch schon alles. Wir machen doch schon Playbook, Best Case und gehen das durch. Und das habe ich festgestellt durch alle Bereiche, das Playbook funktionierte nicht mehr. Aber man hat auch festgestellt, die es noch gar nicht gemacht haben, die waren dann ganz schnell bei 35-40% Ausfälle. Also Erkältungswelle, kleine Covid-Welle, ne? Und dann noch so ein paar andere Sachen. Die waren ganz, ganz schnell an der Stelle, die ganz schlimm noch mehr. Und die es dann gut gemacht haben, ich habe mit einem Podcast aufgenommen, der war dann, glaube ich, bei 15-16% und der hat schon alles gemacht. Der war genauso innovativ wie du und war dann bei 15-16% und ist völlig verzweifelt. Und wir müssen ja auch mal sehen, was bedeutet das für die Praxen. 15% weniger Umsatz, wenn ich mal gleich verteile, dass jeder Patient gleich viel macht, was natürlich dummes Zeug ist, aber 15% oben abschneiden, das bedeutet unten ganz schnell, ich habe plus minus null, ne? Ich habe mal meinen Gewinn geschreddert.
Genau, wenn ich vorher 30% Rentabilität hatte, bei 0% Ausfall, ich habe jetzt 15% Ausfall, mir fehlen halt einfach meine 15% on top, weil ja alle Kosten bezahlt sind. Es ist Gehalt bezahlt, es sind Immobilien bezahlt, also Räumlichkeiten. Strom ist prinzipiell auch bezahlt. Das Einzige, was on top kommt, ist eigentlich Verbrauchsmaterial ein bisschen. Zeit, ich sitze eh da. Das heißt, meine Opportunitätskosten sind eh da. Also ich habe auch nicht Freizeit dafür, weil ich meistens ja den Ausfall irgendwo in der Mitte habe. Klar, ich kann ein bisschen Büro machen, aber sorry, jeder, der so einen Ausfall hat, der kann mir nicht erzählen, dass er diese Zeit 1:1 produktiv nutzt. Da wird halt ein Kaffee getrunken. Okay. Kann man mal zum Socializen benutzen, aber ne, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, man könnte diese Zeit halt nutzen und die Kosten sind bezahlt und dementsprechend geht das direkt durch auf den Gewinn.
Ja, 100% Rendite. Das ist 100% Rendite weg. Da kann man keine Kosten einsparen. Okay, Verbrauchsmaterial brauchen wir nicht drüber reden. Das geht eh komplett unter. Also im Gegenteil, selbst die würde ich behaupten, kann man nicht einsparen. Dann würde ich sogar die These aufstellen, dass wir eher 19% oder 20% Dinge haben, die über das Mindesthaltbarkeitsdatum gehen. Also es ist wirklich 100% Rendite, die geschreddert wird. Und wenn man dann nicht bei irgendwie 20% oder 18% Rendite ist, dann ist man auch ja ganz schnell unter Null. Und das hat noch nichts mit dem GKV, Finanzstabilisierungsgesetz und dergleichen zu tun. Es hat ausschließlich damit zu tun, dass die Methodik nicht mehr funktioniert. Insofern, Stefan, ich würde sagen, wir teilen mal unseren ersten Hebel. Da als kleine Einleitung, da bin ich eigentlich besonders glücklich darüber, dass Stefan seine Zahlen teilt. Er ist ja sehr transparent und das ist nicht nur in diesem Fall, aber insbesondere in diesem Fall sehr hilfreich. Denn die Ausfallquoten kommen je nach Praxis komplett divers zustande. Bist du eine Überweiserpraxis? Bist du ein Spezialist? Wenn Praxen zum Beispiel am Tag im Durchschnitt 10, 15 Schmerzpatienten haben, ne? Also pro Behandler, oder sie haben 2 oder 3 Schmerzpatienten im Durchschnitt, das sind komplett andere Ausfallmanagement-Teams und auch Methodiken. Insofern gehen wir an dem Beispiel Stefan durch und wir haben da 6 wirklich krasse Tipps und da muss man nichts verkaufen, muss man nichts für machen, einfach nur anhören und bei sich umsetzen, das ist wirklich hilfreich. Schaut da einfach mal rein. Also wir fangen an und sagen, ey, pass auf, wir denken, dass im Durchschnitt eine gut optimierte Praxis wird trotzdem bei 20% Ausfall im Q4 gewesen sein und es sind auch keine Anzeichen zu sehen, dass es jetzt sensationell runtergeht. Das heißt, wir wissen nicht, ob dieser Trend abebbt. Man kann es nur hoffen. Wir können vielleicht an einer anderen Stelle nochmal drüber sprechen, was so ein Trend noch befeuert. Ganz viele Terminvereinbarungstools, Google, die umsortiert auf Ads und damit Geld wird. Das können wir alles nochmal diskutieren, wer da überall seine Hand aufhält, warum das so ist. Aber an dieser Stelle wollen wir euch erstmal die Tipps geben, dass man hier mal so ein bisschen erstmal das Pflaster raufklebt, danach die Behandlung vornimmt und dann können wir nochmal gucken, wie wir die Ursache da so ein bisschen bekämpfen.
Christian, 2 Sachen, bevor du weiterklickst, die noch wichtig sind vorher. Das erste, dass es ein globaler Trend ist, heißt nicht, dass es dein Trend sein muss in deiner Praxis, weil du hast nun mal immer noch einen Patientenstamm, der individuell dir gehört, mehr oder weniger. Das heißt, du hast als Inhaber die Möglichkeit, deine Patienten zu erziehen. Und darum geht es eigentlich auch bei vielen dieser Tipps. Der Wert im Kopf des Patienten für diesen Termin, wenn derjenige einfach nicht kommt oder kurzfristig absagt, ist einfach nicht hoch genug. Das ist ja der Grund. Du kannst die Absagen, die durch Krankheit kommen und die wirklich unvorhersehbar sind, es gibt die ja, die kriegst du nicht weg. Das ist wie die natürliche Fluktuation. Wenn jemand schwanger wird, wegzieht, stirbt, ins Rentenalter geht, das ist die Base. Und die ist eben diese 5-6%, die wirklich bei einer hohen Moral dann eben einfach da sind. Und um die geht es auch gar nicht. Es geht um das, was on top kommt. Und das auf nahe Null zu bringen, ist auf jeden Fall ein Erziehungsprozess. Weil es ist ja im Endeffekt nichts anderes als der Termin ist nicht wichtig genug. Wenn es der Standesamttermin wäre, hätten wir diese Ausfälle nicht. Wenn es der Gerichtstermin wäre, wo du nicht kommst und kommst ins Gefängnis, hätten wir es nicht. Es ist der Wert im Kopf des Patienten. Und viele dieser Tipps, einige sind Kompensationsmechanismen, andere, und das sind die wichtigeren, weil die Long-Term greifen, sind Erziehungsmaßnahmen und es wird nicht ohne Widerstand gehen. Das heißt, wenn ihr diese Tipps anwendet, Christian hat gesagt, ihr könnt die sofort anwenden, das stimmt. Und ihr werdet ein paar Sachen in der Praxis, ein paar Diskussionen haben, ohne Frage. Aber das sind genau die Leute, die ihr nicht in der Praxis wollt. Und darum geht es auch heute, dass ihr wirklich versteht, ihr habt das Terminbuch 3 Monate voll, eigentlich habt ihr zu viele Patienten. Also müsst ihr euch entweder die neu erziehen, die momentan nicht dazu beitragen, dass ihr das wirklich voll habt, das Terminbuch, weil es bringt euch ja nichts, 100% bestellt zu haben und nur 70% kommen, oder aktiv von diesen Leuten trennen. Und dafür sind diese Maßnahmen da, die ein Regelwerk darstellen, sich den eigenen Patientenstamm zu erziehen. Und das Zweite, vielleicht nur ganz, ganz grob, also warum ist denn diese Absagequote so hoch? Die ist besonders hoch bei den Leuten, die das Termin machen, besonders einfach machen. Also das wollen wir ja trotzdem. Wir wollen eine Online-Terminvereinbarung, aber dadurch sinkt natürlich das Commitment der Leute exponentiell ab. Wenn jemand erstmal anrufen muss, man hat schon 5 Minuten gesprochen, haben wir eine viel niedrigere No-Show-Rate als bei Leuten, die über Dr. Flex oder über Doctolib oder ein anderes Terminbuchungstool gebucht haben. Und das muss euch bewusst sein, dass ihr bei den Leuten viel mehr tun müsst dafür, um die vorher zu briefen und nicht einfach ins Terminbuch reinbuchen zu lassen. Also die 2 Sachen waren mir nochmal ganz wichtig, dass die vorher nochmal einmal erwähnt werden, weil ich glaube, dann guckt man ein bisschen anders auf diese Tipps jetzt gleich.
Absolut. Also gerade deine 2. Sache, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, denn ich glaube, das ist etwas, was wir nicht mehr rückdrehen können. Es gibt zu viele Leute, die daran Geld verdienen und darüber müssen wir sprechen, denn das ist Teil des Problems, aber auch vielleicht Teil der Lösung. So, und Stefan, ich übergebe mal direkt an dich, gebe mal die Definition und dann gehen wir auch gleich in den ersten Hebel rein.
Genau. Also, was ist eigentlich Netto-Behandlungszeit? Jeder Inhaber hat eine gewisse Arbeitszeit. Sagen wir mal 46 Stunden. Davon hast du vielleicht, sagen wir mal, 8 Stunden administrativ und 38 Stunden Behandlungszeit. Das heißt, Netto-Behandlungszeit ist das, was du am Stuhl zur Verfügung hast, um Umsatz zu machen. Also, um wirklich zu behandeln. Das heißt, es ist nicht deine Arbeitszeit, sondern die Netto-Behandlungszeit ist das, was du am Stuhl im Terminbuch freigegeben hast, damit Patienten am Stuhl oder von mir, es kann es auch eine Beratung sein oder kann es auch, es kann auch eine telefonische Beratung sein, aber das ist die Zeit, wo du abrechnen kannst, zahnärztlich oder auch ärztlich, wenn du MKGler bist. Jetzt ist das noch lange nicht die stattgefundene Behandlungszeit. Das heißt, von diesen 100%, nehmen wir es einfach mal hypothetisch an, es sind jetzt einfach 40 Stunden, musst du abziehen, das, was an wirklich Ausfällen da ist. Also sprich, Leerlauf plus Ausfälle. Leerlauf wäre in der heutigen Zeit eigentlich doof, das zu haben, weil das würde bedeuten, du hast nicht genug Patienten oder du kriegst mittel- bis langfristige Absagen nicht nachbesetzt. Das zu lösen ist das einfachere Spiel. Das Zweite, was komplizierter ist oder schwieriger, sind die Ausfälle. Das sind die, die so kurz vorher absagen, dass du kaum bis keine Chance hast, das zu kompensieren. Also echte Ausfälle. Das sind eben auch die No-Shows. Die No-Shows sind die kürzesten Ausfälle. Das sind einfach, du weißt gar nicht, dass derjenige nicht kommt zu dem Zeitpunkt, wo der eigentlich kommen müsste. Und für mich fallen darunter aber auch die ganz kurzfristigen Absagen. So eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vorher sind de facto Ausfälle. Und trotzdem gibt es ein paar Sachen, die du tun kannst, um vielleicht sogar noch davon zu profitieren. Oder zumindest das nochmal nachzubesetzen. Das sind so wirklich ein paar Hacks. Und dann hast du deine Nettobehandlungszeit. Das heißt, von den 40 Stunden brutto bei 5 Stunden Ausfall, das wären dann von mir aus 12%, bleiben dann diese 35 Stunden über. Das ist deine Nettobehandlungszeit. Das Problem ist, das ist immer noch nicht deine echte Behandlungszeit, weil du kannst ja theoretisch nach 40 Minuten fertig sein, wenn der Termin eine Stunde geblockt war. Dann hast du von den 60 Minuten Nettobehandlungszeit eben nur wirklich 40 Minuten wirklich behandelt. Ja, also das ist die netto geplante Zeit. Die Nettobehandlungszeit ist dann aber nochmal, nutzt du die Zeiten, die du planst, auch wirklich aus.
Ja, aber ich glaube, das müssen wir einmal klarstellen. Deswegen ist es wichtig, damit die Termini nachher funktioniert, wenn wir jetzt direkt reingehen.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Wir können vielleicht darüber auch nochmal eine Folge machen. Wie kriegst du wirklich aus deiner Netto-Behandlungszeit wirklich brutto wirklich viel raus? Das zeigen wir euch jetzt gleich auch nochmal in der nächsten Folie. Du kannst das auch eigentlich direkt mal umswitchen. Das ist jetzt wirklich, das sind reale Daten bei uns aus Rose Metrics. Das heißt, wir können das bis auf Behandlerebene tracken und schauen, was ist denn die gesamtangebotene Behandlungszeit. In dem Fall waren das jetzt in dem Monat bei mir 148,5 Stunden. Ne, beim Urlaub ist es weniger. Wenn wir mal eine Schicht tauschen oder mal ein bisschen weniger oder ich block mir was aus, weil ich einen Vortrag habe oder muss hier Dental Late Night Show machen, das variiert dann. Ne? Das ist dann sozusagen bei den Leuten, die vielleicht selbstständig sind, ein bisschen mehr Varianz. Bei angestellten Zahnärzten ist es in der Regel relativ konstant, schwankt dann nur mit dem Urlaub und der Krankheit. Und dann sieht man, das sind meine 100%. Und dann wird völlig automatisiert getrackt, wie viel davon hat stattgefunden. Das ist eben diese geplante Zeit. Das heißt, diese 14%, die da fehlen, das ist Ausfall plus Leerlauf. Und dann haben wir nochmal den Verlust von diesen 10% von 86 auf 76. Das ist eben das, wo ich dann eben vielleicht mal kürzer behandelt habe, eher fertig war, vielleicht auch später angefangen habe. Ne, das mag halt sein. Das ist natürlich immer nicht 1:1 hundertprozentig trackbar, weil dann muss im Zimmer eben auch der Patient auf fertiggestellt werden, immer sehr zeitnah. Wir achten da aber sehr drauf, weil das sind für uns sehr, sehr wertvolle Daten, vor allem für angestellte Zahnärzte, weil da können wir natürlich sehen, wer ist denn tendenziell vielleicht unterbelastet, wer ist vielleicht immer super schnell fertig, wo können wir enger takten. Ne? Also wenn jetzt von den 86 nur 60 übrig bleiben würden, dann wüssten wir, okay, in sehr häufigen Fällen ist derjenige einfach viel früher fertig. Woran liegt denn das? Ne? Wird dem zu viel Zeit eingeräumt? Macht er das vielleicht extra? Ne? Will nichts unterstellen, aber man hat auf jeden Fall dann einen Controlling-Hebel, auch vielleicht sich selber gegenüber. Ne? Man denkt ja immer, oh, man ist super effizient und dann kann man sich mal benchmarken gegenüber anderen Leuten und das ist super, super wertvoll. Also das nutzen wir wirklich jeden Monat und gucken uns da die Daten an.
So, super. Hebel 1.
Ja, also generelle Patientenqualifizierung. Es ist wirklich dieser Grundsatz. Ich habe das ja vorhin schon mal so angerissen. Es ist einfach wichtig, den Patienten in den Kopf zu bekommen, dass Termine bei euch in der Praxis eine hohe Wertigkeit haben. Im Endeffekt bekommst du, was du duldest. Das heißt, wenn du dem Patienten, wenn er einfach zum Termin nicht kommt, einfach den nächsten gibst, was lernt der Patient dann? Der Patient lernt, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass er nicht kommt, dass er beim nächsten Mal, wenn irgendwie was dazwischen kommt, und es gibt wirklich Dinge, natürlich kann man da eine Absage verstehen, das ist Krankheit, das sind wirklich persönliche Ereignisse, die einen persönlich sehr belasten, was weiß ich, Tod eines Familienmitgliedes oder Kind ist im, weiß ich nicht, gestürzt und muss, aber es gibt auch eben Sachen, die sind geplant und das wissen die Patienten auch vorher, dass die dann stattdessen stattfinden, ne? Wenn der Onkel Geburtstag hat, das weiß ich im Regelfall schon im Jahr vorher und wenn ich da plane hinzugehen und der Patient lernt, ach Mensch, den Termin habe ich halt gemacht und dann habe ich das im Terminkalender die Kollision nicht gesehen und ach ja, jetzt, ich sag das einfach gar nicht, aber ich gehe am besten gar nicht hin. Ne? Also es gibt ja mehrere Level von Respekt. Das Respektloseste ist einfach nicht zum Termin zu kommen und dann muss man selber von der Praxis aus anrufen und sagen, sie sind zum Termin nicht gekommen. Ach ja, ach Entschuldigung, ich hatte da was anderes. Ne? Das ist das höchste Level der Respektlosigkeit. Dann gibt's eben ein bisschen niedriger, der Patient kommt dann eben nicht und sagt irgendwie ganz kurz vorher ab, weil er noch ein schlechtes Gewissen bekommen hat. Und dann gibt's eben dieses längerfristig Absagen, aber immer wieder Absagen. Das haben wir auch manchmal. Das sind so Leute, die sagen dann zwar ein, zwei Tage vorher ab, weil man eben im Ausfallhonorar unterschreiben lassen hat, das ist einer von den Sachen, die gleich kommen, mindestens 24 Stunden Absagen vorher, aber die sagen halt trotzdem 40-50% der Termine ab. Und wenn das ein hochqualitativer Termin ist, dann ist es schwer, die gleiche Qualität wieder nachzubesetzen. Ne? Chirurgische Eingriffe, Preps, also genau diese A- und B-Behandlung, die eine Praxis wirklich weiterbringen, kriegt man dann nicht mehr rein. Und dann wird es im Zweifel ein Schmerzpatient, ein 0-1-Patient. Und auf der anderen Seite warten Leute bei euch auf eine PrEP, auf einen Implantattermin. Und den kann man dann eben aber nicht so früh nachbesetzen, weil die Leute es eben planen müssen. Ne? Manchmal auch mit der Arbeit und mit Ausfall und so. Und das ist dann trotzdem eine Reduktion meiner Effizienz und meines Honorarstundensatzes. Das heißt, es muss grundsätzlich eben ein Umdenken in den Köpfen der Patienten stattfinden, dass die Termine einfach nicht so hingenommen werden von Praxisseite, wenn die gar nicht abgesagt werden, kurzfristig abgesagt werden. Und das ist erstmal ein genereller Approach. Also das ist dieser Hebel, dass ihr wirklich immer wieder dem Patienten sagt, das geht so nicht. Und jetzt kommen ja dann die fünf Sachen dahinter, wie man das Ganze macht. Aber ich glaube, dieses generelle Mindset muss mal in die Köpfe der Praxen, weil die haben Angst, Patienten zu verlieren. Und das muss heutzutage keine gut aufgestellte Praxis mehr haben, meines Erachtens.
Ich glaube, diese Niedrigschwelligkeit, diese Barrierelosigkeit, die man an allen anderen Dingen so mitbekommt und wo man für einen Tag für zwei Sachen zusagt und dann den Tag an sich herankommen lässt, und dann je nach seiner Laune oder nach seinem Wohlbefinden entscheidet, jetzt möchte ich das machen. Das sehen wir immer, immer wieder in Metastudien, die wir haben oder wo wir dann uns die CSV, die Excel ziehen und wo sehr genau die Begründung angeschaut wird, wo auch nachgefragt wird. Und aber auch anekdotisch, was uns die Praxen erzählen, ist es immer wieder der Fall. Warum haben sie nicht abgesagt? Sie wissen doch, also so Onkelbeispiele. Davon gibt es sehr, sehr viele. Da wird gesagt, ich hatte einen Doppeltermin. Da wird ganz häufig wird gesagt, es wurden zwei Sachen übereinander gelegt oder ich habe versehentlich das und so weiter und so fort. Aber was da eigentlich dahinter steht, ist, dass der Entscheidungswille zwei Wochen vor noch nicht da ist, zu sagen, ich gehe jetzt zum Zahnarzt oder ich gehe ganz billig jetzt mal zum Friseur. Man ist dann vielleicht am Abend vor unzufrieden oder am Morgen vor, sagt man, also heute jetzt nochmal, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, das bohrt mich noch jemand, will ich nicht, gehe ich lieber zum Friseur. Ne? Ganz profan mal in die leere Tüte gesprochen, das ist meines Erachtens das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem, was wir im letzten Quartal gesehen haben. Was ganz genau darauf einspielt, wenn wir es unseren Leuten dann auch noch einfachschwellig machen, einen neuen Termin zu bekommen und es ihm oder ihr nicht klar machen, dass das nicht nur der Klick Entschuldigung und dann ist das erledigt bei ihm bedeutet, sondern der Klick bedeutet bei uns, die vorbereitete Behandlung wird rückbereitet, die Materialien werden wieder einsortiert oder weggeschmissen zum Teil auch, weil sie ja schon angefasst worden sind. Das Team ist vielleicht für den nächsten Termin auch gar nicht mehr so zur Verfügung, weil es dann andere Schichten gibt. Dann muss man das Team wieder neu setzen, dass man das dann machen. Also die Vorstellungskraft, die wir technisch haben von so einem Termin, wir als Experten in der Zahnarztpraxis, ja, die hat der Patient nicht. Und wir müssen dem die Vorstellungskraft ermöglichen, dass der sich vorstellen kann, was er damit macht. Das heißt, es ist im Prinzip, wie macht man das in der Schule, wenn dein Kind ein anderes Kind ärgert? Man zeigt ihm auf, was das andere Kind eigentlich durchmacht. Und dann heult das eigene Bullykind auch, weil das sagt, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte doch nur irgendetwas dazu sagen, dass der so dick ist oder so, ne? Und ich fand es witzig und so weiter. Also, aber dieses, was Kinder in der Schule nicht begreifen, wenn sie andere ärgern, das ist dasselbe, wenn der Patient hier nicht erscheint, zu kurzfristig absagen. Kurzfristig absagen, wir sind uns einig, nicht abgesagt oder kurzfristig absagen ist genau dasselbe, kein Unterschied, ja. Und das muss ihm klar sein.
Ja. Ist vom Respekt noch ein Unterschied, aber vom Schaden ist es das Gleiche. Ja. Und was man auch mal ganz ehrlich sagen muss, warum passiert das in anderen Branchen nicht so sehr oder in einigen Branchen, das sind genau die Branchen, wo Vorkasse geleistet wird. Zum Konzert nicht hinzugehen, die Karten habe ich im Voraus bezahlt. In den Urlaub nicht zu fliegen, habe ich in der Regel im Voraus bezahlt, beziehungsweise bekomme mein Geld gestaffelt nach, je nachdem, wie lange ich vorher absage, nur noch prozentual zurück. Ist völlig normal und dementsprechend gibt es auch diese Stornoquoten nicht. Das heißt, rein theoretisch müsste man, aber das ist halt schwierig, eine Vorkasse nehmen. Und da kommen wir ja auch gleich dazu, dass es eben Möglichkeiten gibt, zumindest damit zu drohen, dass eben nur Termine gegen Vorkasse vielleicht gegeben werden oder nur gegen Unterschrift, dass dann eben bei Nichterscheinen eben dann finanzielle Konsequenzen drohen. Wenn man das nicht macht, dann geht es halt nur über die Einsicht. Und die Einsicht ist, dafür braucht man eben, wie du gesagt hast, Vorstellungskraft. Das heißt, man kann der Vorstellungskraft bei solchen Leuten, die das eben nicht haben, dann auf solche Arten und Weisen vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Das mit dem Urlaub, was du gerade gesagt hast, ist so interessant. Wir haben ganz viele Statistiken gewälzt und da sieht man eine Sache ganz deutlich. Vor 5 Jahren noch waren Urlaubsreisen, wo du das Hotel gebucht hast und wo du den Flug extra buchen musst, das war in einem zeitlich ganz engen Horizont, eine Woche oder es war ein paar Tage aneinander. Und jetzt hat sich der Flug, also die Transportbuchung zu diesem sozusagen Hotel, was du buchst, das ist so krass auseinandergegangen, dass die im Sinne von, dass die Flugbuchung erst unmittelbar vor dem Ereignis gemacht wird, also ein paar Monate vorher, aber das eigentliche Ereignis wird im Prinzip so gebucht, wie es immer gebucht war, 1 Jahr vorher, 1,5 Jahre vorher. Das heißt, wenn du da auch die Daten anschaust, das ist total verrückt. Das heißt, du hast recht, das ist eine gute Analogie. Es gibt noch ein paar andere Analogien, wo man aber auch sieht, die strugglen mit dem gleichen Problem wie wir. Friseure zum Beispiel haben das absolut identische Problem, riesige Ausfallquoten. Die haben noch viel mehr gelitten im letzten Quartal als wir. Ich habe da mit jemandem von der Innung gesprochen, die sagen, die wissen gar nicht mal, was sie da machen sollen. Das ist eine Absage, jagte die nächste.
Weil das Problem häufig ja auch nicht akut ist. Wenn man jetzt innerhalb unserer Branche guckt, wo sind denn die Absagenquoten am höchsten? In der Prophylaxe? Bei 0-1-Terminen oder nicht Absagequoten, die Nichterscheinungsquoten. Bei allem, wo es keinen Schmerz gibt, bei allem, wo derjenige nicht weg von will oder hinzu. Also, dass jemand seinen Venierprep-Termin nicht einhält, ist extrem selten. Dass jemand seinen Implantationstermin nicht einhält, extrem selten. Es sind immer die Dinge, die man auch später noch machen kann. Zum Friseur kann ich, es gibt so Leute, die sind eitel, aber das sind ja auch nicht die ihre Termine verpassen. Das sind die, die den Friseur, sag ich mal, nur machen, weil wenn ich es noch schlimmer lasse, dann irgendwann sieht es richtig kacke aus. Und das Gleiche gilt dann eben für die 0-1-Kontrolle. Das sind auch die Leute, die ihre Zähne nicht ganz so wichtig nehmen, weil sie sagen, ja komm, ob ich jetzt einmal, zweimal im Jahr gehe oder alle 2 Jahre nur und Prophylaxe kann ich auch später noch machen. Das sind genau die Dinge. Und bei den Friseuren ist ähnlich, eigentlich bei vielen Dienstleistungen, außer es ist was, wo du ein akutes Problem hast, ne? Zum Physiotherapeuten, wenn du Rückenschmerzen hast, da gehst du nicht hin, ne? Weil da willst du ja dein Problem weghaben. Ne?
du bei allen sagst, man kann es eigentlich auf den Nenner bringen. Du sagtest mit Schmerzen, auch bei unseren Schmerzterminen, ne? Also brauchen wir uns auch nicht drüber zu beklagen, dass jemand, der einen Schmerztermin vereinbart hat, ne? Also ein Schmerzpatient, dass der kommt, also das ist auch höchst unwahrscheinlich. Das ist eher, was wir jetzt mal so langsam sehen, ist, dass ein so Schmerzpatienten sich auch in zwei Praxen Termine holen und dann gucken, wo sie zuerst angerufen werden. Also das ist auch eher schon eine Neuerung bei den Schmerzpatienten, aber grundsätzlich könnte man immer sagen, also beim Schmerzpatienten, da musst du nicht so viel Aufwand reinstecken, der wird auf jeden Fall kommen, denn der hat ja scheinbar Schmerzen, die er loswerden will. Und das ist halt beim Physiotherapeuten, wenn ich mich nicht bewegen kann. Und da kannst du auch die Reihe durchgehen, ne? Dein Knie, dein Rücken oder keiner sagt, hast du jemanden schon mal, oder wo die Verfügbarkeit auch per se sehr knapp ist, zum Beispiel MRT, wenn jemand im halben Jahr einen MRT-Termin bekommt, die haben gar kein Problem, dass da irgendjemand abgesagt hat. Die schleppen sich dahin und wenn sie nicht mehr keuchen und pusten können und legen sich dann da rein, wenn sie mal diesen Termin bekommen haben. Also das Bild verschiebt sich und man muss da so ein bisschen feststellen, warum es sich verschiebt und dann, glaube ich, kriegt man es auch ganz gut hin. Du hast ja eigentlich schon einen guten Hebel genannt, den man da heben kann. Und da möchte ich dich einfach mal fragen mit dem Ausfallhonorar, das wird dir die einige lehnen, das komplett ab als Zahnärzte, andere sagen, also ohne das geht es gar nicht mehr. Einige halten es für juristisch nicht durchsetzbar. Wie macht es das Implantatzentrum Herne? Stefan, erzähl mal, wie macht ihr das?
Ja, also das Ausfallhonorar dient nicht dazu, uns zu bereichern, sondern es dient eben der Erziehung und eben der Filterung. Das heißt, wir haben noch nicht ein Ausfallhonorar juristisch durchgesetzt, weil wir den Patienten am Ende des Tages vor die Wahl stellen, ist dir Patient bei uns zu sein wichtiger als jetzt diese 80, 90, die sind auch human, die Ausfallhonorare, aber das ist wie geblitzt werden. So vor, sagen wir, vor 3-4 Jahren, ne, wurdest du geblitzt, du erinnerst dich immer an diesen roten Blitz und die 35 Euro, die sind dir scheißegal. Hier geht es darum, die Ungewissheit, ne, habe ich jetzt einen Punkt und so weiter, das willst du natürlich nicht. Es ist so, wir machen das so, dass wir wirklich bei jedem Patienten das Ausfallhonorar unterschreiben lassen, der da ist. Das heißt, bei Neupatienten, die online gebucht haben, zieht das natürlich noch nicht, da haben wir gleich andere Hebel. Aber jeder, der bei uns war, muss dieses Ausfallhonorar unterschreiben und wenn er das nicht tut, dann gibt es eben Termine nur gegen Vorkasse. Das ist einfach so, das ist einfach jetzt, das ist eine Regel. Und das sind unsere Spielregeln. Die Leute wollen bei uns Patient sein. Zum Glück haben wir eine so starke Brand und zum Glück haben wir eine so gute Dienstleistung, dass die Leute sagen, sie möchten bei uns Patient sein. Also, ne, die Deutsche Bahn sagt ja auch, sei pünktlich am Gleis, ansonsten fährt der Zug ohne dich ab. Und so musst du eigentlich auch ein Selbstwertgefühl für deine eigene Dienstleistung haben. Und wenn der Patient sagt, das mache ich nicht, vollkommen in Ordnung. Dann zahl Vorkasse, wenn du kein, es gibt ja so Leute, die sagen, unterschreibe ich nicht, weil ich möchte nicht irgendwie in einem Zwang sein. Kein Problem. Zahlst du den Termin in Vorkasse, ist alles fein. Prima. Wenn du da nicht kommst, ist es halt Pech, ne? Dann hast du es halt bezahlt, ne? Jeder kann sich Tickets kaufen für ein Konzert und nicht hingehen. Überhaupt kein Problem. Willst du zum nächsten Konzert, musst du neue Tickets kaufen. Und das funktioniert ganz gut. Also das funktioniert wirklich gut. Und wenn jemand eben dann sein Ausfallhonorar nicht zahlt, wenn er es unterschrieben hat, dann gibt's halt so lange keinen neuen Termin mehr. Und das ist dann auch in Ordnung. Dann ist das eben nicht unser Patient. Man kann natürlich Ausnahmen machen, wenn es wirklich plausibel ist. Also wir haben da stehen, bis 24 Stunden vorher abzusagen. Wir haben extrem oft auch schon Gnade vor Recht ergehen lassen. Wir gucken uns auch in unserer Statistik an, wie viel Prozent Termintreue hat denn der Patient? Wenn der 94% hat, dann lassen wir Gnade vor Recht ergehen. Wenn da aber schon eine 73% steht oder 86 oder, ja gut, bei 86 ist knapp, wir haben bei uns den Cut-off bei 90, dann gucken wir mal, wer ist das denn? Guckt man sich vielleicht auch mal die letzten 24 Monate an und nicht die totale Statistik, weil viele haben ja ihre Moral von Anfang, ne? Viele sind mit 20 Patient geworden, wir haben da 10 Jahre Statistik und jetzt sind sie 30 und haben jetzt mittlerweile vielleicht eine gewisse Reife entwickelt. Das ist ein bisschen Feingefühl, da ist auch der Empfang gefragt. Also wirklich, vielleicht nicht mal ihr als Inhaber, vielleicht am Anfang im Coaching, aber irgendwann muss der Empfang gewisse Grundregeln haben, so ganz einfache Rules, Thumb Rules, wo entschieden wird, wird jetzt hier harte Kante gezeigt und dann kann man ja machen, hat man ja am Anfang definiert. Oder sagt man, ja, beim nächsten Mal bitte, bitte absagen, wir lassen jetzt nochmal Gnade vor Recht ergehen. Dann sind die Leute meistens sogar noch dankbar. Das ist dann so ein bisschen wie der Polizist, der ihn anhält, hier, ne, beim nächsten Mal fahren sie weiter, nochmal Glück gehabt. Ne? Also das ist so ein bisschen der Effekt, den man da hat.
Mhm. Was nimmst du, du sagtest, ihr nehmt moderate Honorare, was ist da so bei euch die Taxe?
In der zahnärztlichen Behandlung 120 Euro pro Stunde. Das heißt, wenn ein 2-Stunden-Termin zum Beispiel ausfällt, sind es 240 Euro. Wenn es eine halbe Stunde ist, dann sind es 60 Euro.
Okay, das rechnet ihr genau ab. Das ist nicht pauschal, dass ihr sagt, immer 50 Euro, immer 100, immer 150.
Nein, sondern die Patienten müssen auch schon, dementsprechend ist die Abschreckung, zu einem 2-Stunden-Termin nicht zu kommen, eben auch höher. Und in der Prophylaxe nehmen wir 90 Euro, also ungefähr 3/4 von dem Kurs, den sozusagen, den das Ganze gekostet hätte.
Finde ich human. Von meiner Erfahrung her, was ich sehe, ist so das Teuerste, was ich so sehe, oder das Höchste sind so bis 800 Euro, die genommen werden. Also so auch für eine Stunde und anderthalb Stunden schon. Und das Niedrigste sind so 30 bis 50 Euro. Das ist dann eher so ein ganz kleines Parkticket, was da genommen wird. Also dazwischen habe ich aber auch, ich würde sagen, so die meisten Zahlen aber auch schon gesehen.
Also was ist denn der Sinn des Ganzen? Ich möchte mich daran wirklich nicht bereichern. Das wäre unmoralisch und meines Erachtens ist auch nicht der richtige Weg.
Und es würde auch nicht reichen. Es würde auch nicht reichen bei 120, weil es mal gerade mein Kostensatz ist. Ne?
Ja, bei 800 aber. Ne? 800 Euro Stundensatz musst du schon erstmal hinkriegen. Ne? Also das ist schon nicht so einfach. Aber es geht ja einfach darum, sich einen Filter zu setzen und auch irgendwo eine Entscheidung herbeizuziehen. Zu sagen, bleiben wir gemeinsam Patient und Arzt oder trennen wir uns voneinander, weil es einfach organisatorisch nicht funktioniert. Und das schaffst du damit sehr gut. Also du schaffst halt wirklich diese Decision Points, wo der Patient dann wirklich und du als Praxis eine Entscheidung treffen müsst. Und die gibt's dann halt ein paar Mal, ganz am Anfang vielleicht sogar ein bisschen mehr. Gerade wenn ihr jetzt bei 30% seid, das wird euch erstmal richtig krass reinknallen. Ne? Ihr werdet 50 dieser Gespräche im Monat haben oder 50 dieser Kontakte, wo es dann eben darum geht, wie kriegen wir das jetzt hin? Ne? Zahlen Sie jetzt aus, Frau Nora, jetzt? Und dann wird das immer weniger. Und dann ist das eigentlich nur noch bei den Neupatienten. Bei Neupatienten hast du nochmal andere Hebel. Und plötzlich hast du nach einem Jahr oder zwei Jahren einen sauberen Patientenstamm. Und das ist der absolute Hammer. Ne? Weil das musst du einmal durch und schon hast du eben diese 20%, 30%, 40% mehr Gewinn oder 10% mehr Umsatz, weil du einfach diese Ausfallquoten von diesen 10%, 15%, die halt, diese Hyopies nenne ich die hast du dann einfach nicht mehr im Patientenstamm, weil die entweder woanders hingegangen sind, wo sie es dann halt machen können und die suchen sich den nächsten Doofen dann, ne?
Ich stelle fest, dass die Patienten so etwas auch wertzuschätzen wissen. Die Patientenarztbeziehung ist für mich ein besonders entleerter Begriff, wenn diese Beziehung nicht als eine solche wahrgenommen wird. Und eine Beziehung heißt, wir sind verlässlich zueinander, wir vertrauen einander, das ist ja alles irgendwo mal festgeschrieben worden. Man hat eine gewisse Schweigepflicht miteinander und als Arzt versucht man nach bestem Wissen und Gewissen eine Linderung der Schmerzen, eine Besserung der Situation für den Patienten herzustellen. Wenn man nur die Dinge, die man in diese Beziehung investiert, aus Arztseite mal dem Patienten darstellt und ihm darstellt oder ihr darstellt, dass sein Beitrag zu der Beziehung auch ein Beitrag ist, und zwar Verlässlichkeit und ja, Verbindlichkeit in diese Beziehung zu investieren. Und dann Punkt, kann man schon fast Punkt sagen, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Und wenn man das nicht einhält, dann ist diese Beziehung entleert und dann braucht man diese Beziehung. Wenn es, vielleicht ist es gerade, das ist jetzt ein Vorteil, aber vielleicht ist es einem jüngeren Menschen noch nicht ganz klar, dass es eine solche Beziehung gibt, dann kann man diesen Menschen aufklären und den erklären. Wie du gerade gesagt hast, bis 20 war es vielleicht nicht so, aber dann hat sich's gebessert, weil einem das dann bewusst geworden ist. Give him credit for that. Das finde ich absolut völlig in Ordnung. Das ist ja auch so eine kleine Erziehungspflicht, die man hat.
Es ist ja auch makroökonomisch ein Riesenthema, ne? Dadurch, diese 15%, die nicht zu ihren Terminen gehen, nehmen den Ärzten ja die Möglichkeit, ihre Approbation zu 100% einzubringen und nehmen anderen Leuten, die vielleicht 3 Monate auf einen Termin warten, die Möglichkeit, ihr Problem zu lösen. Wir haben eine Unterkapazität.
Und noch viel mehr Probleme. Aber ich sehe häufig, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eine Schüchternheit da, dieses Thema anzusprechen und sich dieser Diskussion zu stellen oder seine Mitarbeiter zu ermutigen, mit diesen Argumenten aufzuladen, damit sich die der Diskussion stellen können. Es hilft auch nichts, wenn der Mitarbeiter sagt, so ist es bei uns, bezahlen Sie oder kommen Sie nicht wieder. Das ist nicht hilfreich. Ja? Man muss diese Argumente, muss man an die Mitarbeiter geben und man muss absolut, und das tut einem manchmal weh, man muss sich auch einer, und jetzt kommt wieder der meckert immer, man hat keine Lust dazu. Man will nicht 4-mal am Tag in eine Situation kommen, gerade wenn man so etwas anfängt. Aber es ist wichtig, dass man diese Argumente auf der Zunge hat, dass man die verteidigt, dass man selber dafür einsteht. Und dann, wie du richtig sagst, das Ergebnis wird sein, dass der Patientenstamm einfach funktioniert und die Arztbeziehung, die Patienten-Arzt-Beziehung dann keine entleerte mehr ist, sondern eine tatsächliche. Und die ist so viel besser und wirtschaftlich besser, die ist freudvoller, man kann Dinge besprechen, man kann Dinge entwickeln, man kann die Gesundung weiterentwickeln. Das ist so viel besser für beide Seiten, aber dazu gehört halt auch die Verbindlichkeit und das vertrauensvolle Umgehen auch vom Patienten gegenüber dem Arzt dazu. Und das wird meistens irgendwie als selbstverständlich abgetan und damit ist nur noch die Verpflichtung des Arztes da, den Schmerz zu lindern, die Behandlung zu vollziehen, die Schweigepflicht einzuhalten und noch alles zu geben, was man tun kann, damit es dem Patienten weitergeht. Das ist einfach nur eine sehr, sehr einseitige und auch sehr nachteilige Beziehung. Also es ist keine Beziehung mehr, es ist nichts mehr, ehrlich gesagt. Kommen wir mal zu Hebel 3. Kommen wir mal zu den konkreten Tipps. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, als du mir die erzählt hast, die nächsten Sachen, die jetzt kommen. Und ich fand sie besonders kreativ und besonders gut. Also insofern möchte ich da gar nicht vorpreschen. Erzähl mal, was ihr ganz konkret in Bezug und rund um die Terminvergabe macht.
Ja, im Endeffekt haben wir vor 4 oder 5 Jahren mit dem Thema Online-Terminvereinbarung angefangen. Und wir haben einfach gemerkt, dass gerade jetzt bei dieser niedrigschwelligen Terminvergabe, dass da die No-Shows extrem hoch waren. So, dann haben wir Folgendes angefangen. Wir haben verhindert, dass Patienten einfach reinbuchen können in das System. Also im Endeffekt, wir haben zum Beispiel bei Dr. Flex ist es ja so, der liest das Terminbuch aus und sieht die wirklich freien Termine. Und dann kannst du sagen, okay, die Patienten können da reinbuchen, du musst es nur noch bestätigen, dann ist es drin. Wir sind aber dann zu einem Ansatz übergegangen, weil wir hatten dann wirklich in diesem Bracket, nicht im Gesamtbracket der Gesamtpatienten, sondern im Neupatientenbracket, die online gebucht haben, nicht die angerufen haben. Ausfallquoten von 30-35%. Nicht tolerabel. Also haben wir gesagt, wir lehnen ab jetzt pauschal den Termin ab und du hast ja zumindest die Telefonnummer und rufen den Patienten an. So, das haben wir dann gemacht und wir haben gemerkt, dass wenn wir den Patienten erreichen, dass dann die No-Show-Rate massiv runtergeht. Und dann haben wir gesagt, was für die Online-Patienten funktioniert, das funktioniert natürlich auch für die Offline-Patienten. Weil wir haben auch gemerkt, dass wenn wir anfangen, die Offline-Patienten anzurufen, also die schon Bestandspatienten sind, dass auch hier die No-Show-Rate runtergeht. Also sind wir dazu übergegangen zu sagen, wir rufen sie 3-mal an, wenn wir sie nicht erreichen, kriegen sie noch eine E-Mail. Auf die E-Mail können sie noch antworten und sagen, ich nehme den Termin wahr. Wenn sie auf die E-Mail nicht antworten, dann nehmen wir ganz konsequent den Termin raus, weil dann gehen wir einfach davon aus, dass sie nicht kommen und bestellen vollwertig neu dahinter oder daneben, so. Oder gar nicht daneben, eigentlich bestellt man dann ja stattdessen. Und dann haben wir gemerkt, okay, was brauchen wir denn effizienterweise an Vorlauf, um zumindest noch qualitativ reinzubestellen? Das kannst du ja nicht machen und sagen, okay, 24 Stunden vorher, nicht erreicht, jetzt bestellen wir mal ganz schnell nochmal jemanden rein, sondern wir wollten das Ganze auch mit hochqualitativen Terminen noch füllen können. Und nicht jetzt unbedingt mit großen OPs, aber zumindest mit Füllungen, mit Endos, mit den ganzen normalen Dingen, die vielleicht auch in der Pipeline sind. Also haben wir gesagt, okay, wir machen dieses Zeitfenster 7 bis eigentlich bei uns 3 Tage, du hast 2 geschrieben. Bei uns wird versucht, bis 72 Stunden vor dem Termin den letzten dritten Anruf zu machen. Und dann steht da nicht erreicht, nicht erreicht, nicht erreicht. Und dann kriegt der sozusagen, ne, ist das die rote Karte, dann wird der weggemoved und dann bestellen wir vollwertig da rein. Dann ist das auch kein Ausfall mehr für uns, sondern wenn der dann doch kommt, muss der neuen Termin kriegen. Das ist auch dann wieder eine Art von Erziehung. Man kann mal jemanden dann trotzdem dran nehmen, wenn man wirklich einen kurzfristigen Ausfall hat, dann sagen wir, wir können warten, wir haben einen kurzfristigen Ausfall in einer Dreiviertelstunde oder in einer Stunde, dann kriegt man darüber nochmal welche wieder rein. Aber grundsätzlich holen sich die Leute dann einen neuen Termin. Aber interessanterweise ist das gar nicht so oft notwendig, weil wirklich die, die man 3-mal nicht erreicht, die kommen zu 90% nicht. Und das war ein absoluter Gamechanger, weil wir haben keinen Weg gefunden, es anders zu lösen. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand. Du rufst halt 3-mal an. Du hast 3 Anwahlversuche. Ein Anwahlversuch für jemanden, der das wirklich als Prozess in der Praxis etabliert hat, ist super schnell damit. Das heißt, du hast deine Liste, die telefonierst du durch, man hackst die ab, zack, 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 brauchst gute Prozesse. Das heißt, Anwahlversuch negativ sind 30 bis 60 Sekunden, wenn du ein paar Mal klingeln lässt. Positiver Anwahlversuch ist wirklich, das ist eigentlich wie ein Telefonskript. Ja, wir wissen ja, wir rufen an, wollten nur mal kurz den Termin bestätigen lassen. Kommen Sie? Ja, ja, Sie kommen, alles klar, tschüss. Auch 60 Sekunden. Das heißt, der Prozess kostet dich pro Patient 2 bis 3 Minuten. Damit savest du aber 30 bis 120 Minuten, also durchschnittlich 1 Stunde Zeit mit 3 Minuten telefonieren. Und eine Stunde Zeit für eine ärztliche Behandlung sind in der Regel, sagen wir mal, 300 Euro. Für eine Prophylaxe sind es immer noch 120, 130 Euro, je nachdem, was du halt für Prophylaxepreise hast. Die Opportunitätskosten oder die echten Kosten für Arbeitskraft sind eine 20. Stunde. Sagen wir mal, ein Stundensatz von 25 Euro, dann bist du bei Kosten von 1,25 Euro, um 300 Euro zu retten. Das ist ein Return on Invest von 250 oder von 200. Also brauchen wir nicht drüber reden, dass das in der Praxis absolut Megahebel ist. Wirklich.
Ja, man könnte sagen, das ist also in der Finanzwirtschaft, in der Portfoliotheorie, würde man das eine Depotabsicherung nennen, dass man sozusagen für 1 oder 2% des Wertes, was man absichern will, ne? Sagen wir mal, die Allianz-Aktie hat einen Wert in meinem Depot von X und 2% davon benutze ich, um sozusagen einen Put dagegen zu setzen, der, falls die Allianz-Aktie, weil die Termine, die Hauptversammlung ist jetzt in 4 Wochen und da könnte ja was Schlimmes verkündet werden oder die Zahlen sind schlecht. Und wenn das dann abstürzt, die Allianz-Aktie um 10%, habe ich mir einen Put-Hebel für 2% des Wertes gekauft und der würde das dann wieder aufheben. Im Prinzip ist es ein reines Absicherungsgeschäft. So geht man mit seinen Finanzen um. Und im Prinzip ist es ein reines Absicherungsgeschäft für den Termin der Praxis, es nicht anders zu machen. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Und du hast den Preis ja beschrieben. 1 bis 2 Minuten, 3 Minuten für einen 30 bis 60 bis 90 bis was auch immer Minutentermin. Was ist das für ein Hebel?
Ja, Wahnsinn. Also gut, man muss das jetzt noch, eigentlich den Hebel, den habe ich jetzt mit 200, du musst den durch die Ausfallquote noch teilen. Also wenn du 20% hast, durch 5, weil 4 von 5 wären ja gekommen. Trotzdem, ne, dann ist er doch 50-1.
Du, wie macht's ein guter Portfolio-Manager, wenn die Allianz-Aktie in den letzten, 20 Jahres Hauptversammlung immer die Ergebnisse getroffen hat und immer zuverlässig geliefert hat und auch immer der gleiche CEO da war, machst du da noch ein Absicherungsgeschäft? Dann kannst du Risiko gehen, dann brauchst du es vielleicht nicht absichern, weil der Patient war hier immer pünktlich die letzten 20 Termine. Ne? Und dann kannst du bei dir auch Lücke machen, kannst sagen, ey, pass auf, der war immer pünktlich, hat es immer eingehalten, da brauchst du kein Invest machen. Ja? Also da kann man ja dann nachher so ein bisschen sagen, okay, ich optimiere mich auch nochmal in dem Optimieren und mache dann ein Pareto-Prinzip, lege ich an und dann gehe ich einfach mal daher. Und selbst dann, das ist ja nochmal ein spitzerer Hebel, den ich dann da gehe und den ich da machen kann. Aber was brauche ich dafür?
Machen wir sogar. Profi-Tipp, wenn ihr das trackt, die Termintreue, wir machen das wie gesagt über Rose. Wenn wir sehen, jemand hat eine Termintreue von über 90% und war mindestens 10-mal da, also sprich, 100% reicht nicht, wenn er nur 3-mal da war, dann rufen wir ihn nicht mehr an. Weil dann wissen wir, der kommt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn er nicht kommt, dann gibt es da einen sehr guten kurzfristigen Grund für. Das kann man wirklich machen. Ich empfehle das trotzdem erstmal bei allen Patienten zu machen, weil damit der Prozess reinkommt. Und dann kann man sagen, wen müssen wir davon jetzt vielleicht nicht mehr anrufen? Wir machen es auch nicht bei 10-Minuten-Terminen. Also wir machen es nur ab 30 Minuten. Also 10- und 20-Minuten-Termine, also einfache 0-1en oder so Einzelfüllungen. Obwohl Einzelfüllungen sich tendenziell schon lohnen würden, aber man muss natürlich auch auf die Hygiene achten, vorne am Empfang so ein bisschen. Das sind auch nochmal so eine Art Opportunitätskosten. Wenn die Mädels dann jeden Tag 60 Leute anrufen müssen, irgendwann leidet dann so ein bisschen die Motivation. Und ab 30 Minuten ist bei uns ein guter Kompromiss.
Guter Punkt. Stefan, ich würde sagen, wir gehen direkt in Hebel 4, weil es eigentlich auch sehr gut passt, weil wir, ich würde sagen, schon 30% hiervon besprochen haben. Also, geh da mal rein. Es ist deine Praxis. Es ist euer Konzept für eure Praxis. Stell mal vor, wie ihr da mit umgeht und wie ihr Wartelisten anlegt und pflegt.
Genau. Also, wir gehen ja jetzt so ein bisschen in dieses aktive Management rein. Das heißt, das sind Prozesse, die müssen aktiv betrieben werden. Sobald sie nicht mehr aktiv betrieben werden, dann versiegen die halt. Das heißt, wenn sozusagen aufgehört wird, die Patienten zu fragen, sollte etwas eher frei sein, möchten sie dann angerufen werden? Wenn ja, wann können sie denn immer? Also wir pflegen eine relativ große Tabelle, wo wirklich dann einmal nach Behandlern die Leute, weil du, wenn in der Einbehandlerpraxis ist das super easy, der Prozess, ne? Dann hast du halt nur den einen Behandler und kannst halt wieder reinbestellen. Wenn du natürlich jetzt mit Stammbehandlern und so agierst in größeren Konstrukten, musst du dir eigentlich behandlerspezifische, in der Prophylaxe geht es vielleicht noch ein bisschen besser, weil die Leistung relativ vergleichbar ist, aber wenn es um zahnärztliche Sachen geht, dann legst du dir eine behandlerspezifische Warteliste an und sagst dann dem Patienten sozusagen, dann schreibst du die Terminlänge rein, für was derjenige angerufen wird, zum Beispiel Herr Meier, Behandler so und so, Terminlänge, 80 Minuten Füllung. Und sobald du einen Ausfall hast, der gut passt, also der entweder kleiner ist als die Lücke, die entsteht, oder am besten gleich groß, um das 1:1 reinzuschieben, rufst du die Leute an. Und dann hast du zum einen, wenn du Glück hast, den Termin nachbesetzt. In der Prophylaxe geht das super gut, weil es immer eine Stunde ist, oder wenn ihr das gut getaktet hat, immer eine halbe oder eine, dann kannst du es gut in die Brackets rein. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen Tetris-Puzzeln. Und trotzdem ist es immer noch besser, wenn du eine 80er-Lücke mit einem 60er-Termin noch voll kriegst, als wenn du es gar nicht voll kriegst. Und dann kannst du immer noch einen 20er, irgendwie einen Schmerzpatienten da reinschieben daneben. Du kriegst es dann eben mit hochqualitativen Terminen voll. Du hast noch einen dankbaren Patienten, der in der Regel, er will ja nicht umsonst angerufen werden, dass er eher kommen kann. Zum Beispiel, wenn er eher mit seiner Versorgung anfangen will oder eher einen OP-Termin kriegen will oder vielleicht eher eine Prophylaxe. Das ist ja in vielen Praxen mittlerweile Wartelisten 3, 4, 5 Monate. Also in der Prophylaxe ist es, glaube ich, das stärkste Tool. Und bei Behandlern, die einen sehr langen Vorlauf haben, ist es ein super Tool, weil Vorlauf schützt vor Ausfall nicht. Das ist halt die Regel. Und dementsprechend kann man damit wirklich ganz, ganz toll und ganz kurzfristig mit der Instagram-Story, das ist bei uns nochmal ein Signature-Move. Das heißt, wir pflegen diese Wartelisten, aber wenn jetzt jemand absagt, müsstest du ja alle Leute anrufen. Das heißt, du bist wieder in einem aktiven Prozess. Du kannst aber theoretisch bei einem relativ einfachen Termin wie bei einer Prophylaxe auch sagen, bei uns ist morgen um 17 Uhr ein Prophylaxetermin frei geworden. Bevor du jetzt anfängst, Leute anzurufen, machst du eine Instagram-Story, die ist immer gleich. Morgen 17 Uhr, die Leute lernen das, lernen euch sogar noch auf Social Media zu folgen, das ist richtig geil. Und wir haben ganz, ganz viele unserer Termine so besetzen können, weil die Leute dann anrufen. Ruft uns an, der Erste kriegt den Termin, dann wird das wie so ein kleines Game, ja, und dadurch konnten wir wirklich schon ganz günstig und super billig unsere Prophylaxetermine wieder nachbesetzen. Das machen wir auch noch nicht lange. Da sind wir immer noch im Learning-Prozess. Das lohnt sich vor allem für die Leute, die auf Social Media auch ein bisschen Reichweite haben natürlich. Ne? Wenn das nur 12 Leute sehen, eure Stories, ist es nicht so wertvoll, als wenn du jetzt eine gut positionierte Praxis hast. Aber dadurch lernen die Leute eben auch auf den sozialen Kanälen. Dann kriegt der soziale Kanal ja einen echten Wert, ne, für die Leute.
Ja, absolut. Also ich fand den Punkt zum Beispiel super. Ich habe es noch nie gemacht. Ich hätte es auch nicht vorgeschlagen. Aber ich finde die Idee klasse, dass man mit einer Maske, die immer gleichbleibend ist, die einen gewissen Gewöhneffekt irgendwann hat, dass man dafür die Social Media, insbesondere Instagram, nutzt. Das finde ich hervorragend. Also das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee.
Wichtig ist, wenn besetzt wurde, Story rausnehmen, ne? Sonst rufen die Leute weiter an. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil sonst kriegen die Leute irgendwann einen Frusteffekt. Jetzt haben sie schon zum dritten Mal angerufen und es war schon weg. Das ist ganz wichtig, ne? Also Story, sobald besetzt wurde, direkt rausnehmen.
Stefan, gehen wir direkt in Hebel 5 rein. Und zwar das, was wir auch am Anfang schon mal hatten, was eigentlich keine neue Idee ist. Aber das ist, wenn man so will, das ist nochmal für sich alter Wein in neuen Gläsern oder in neuen Schläuchen oder wie man so schön sagt. Also, wie ist der heutige SMS-Recall, wie wird der richtig gemacht aus deiner Sicht?
Ja, also wichtig ist einmal natürlich das Zeitfenster. Heutzutage gibt es da sehr, sehr viele auch gute Produkte, die das automatisieren. Also das heißt, früher war das ja einfach aus Dumpsoft raus oder aus Z1 raus eine kurze Nachricht. Man kann das heute deutlich geiler gestalten, ne? Also gerade wenn man jetzt in Richtung Mail geht und auch die WhatsApps können immer individualisierter gemacht werden. Die SMS hat ja eine Begrenzung auf 160 Zeichen. Das Geile ist, man kann die Mail oder die WhatsApp sogar noch mit spezifischen Informationen bestücken. Und dadurch wird sie relevanter, dadurch wird sie auch ein bisschen wertvoller und dadurch gehen die Öffnungsraten hoch. Ne? Es gibt da, ich will jetzt keine Namen nennen von Tools, weil es jetzt irgendwie unfair dem einen oder anderen gegenüber wäre.
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es sind allein im letzten Jahr, sind glaube ich 2 oder 3 verschwunden und 2, 3 neue aufgetaucht. Das heißt, es altert super schlecht. Wenn sich das jemand in einem Jahr anhört, dann weiß ich gar nicht, ob dieser Dienst überhaupt noch so besteht.
Genau, aber es gibt Dienste, die automatisieren das. Jetzt muss man echt gut überlegen, nimmt man WhatsApp oder nimmt man E-Mail? E-Mail hat den Vorteil, dass du natürlich viele Dinge, zum Beispiel Anamnesebogen schon mal online ausfüllen, wenn es ein Neupatient ist, kannst du vorverlagern. Dadurch kriegst du natürlich dann mehr Zeit in der Praxis, wo der Patient nicht irgendwie 15 Minuten erstmal noch im Wartezimmer sitzt und das ausfüllt. Du kannst vorbereitende Informationen über Mail natürlich viel besser liefern. Im Zweifel machst du vielleicht sogar beides, ne? Die WhatsApp muss ein bisschen kürzer sein, da kann man auch keine Bilder reinpacken. Das heißt, das ist so ein bisschen Gusto. Wenn ihr viele Informationen habt und ihr könnt das gut designen, ist wahrscheinlich die Mail stärker. Wenn ihr nicht so viele Informationen habt und wollt es ein bisschen mehr, sag ich mal, Standard 0815, einfach nur, damit wir es auf jeden Fall abgecheckt haben. Das ist für mich so eine Art Brot- und Butter-Ding mittlerweile. Das ist wie vor 20 Jahren der gelbe Seiteneintrag. War nicht sexy, aber hat jeder gehabt. Mittlerweile ist es völliger Unsinn. Ne? Das ist wie bei Google einen My Business-Eintrag haben. Wenn du das nicht machst, also gerade die Tipps, die wir vorher gegeben haben, das waren wirklich top-notch. Das ist so cutting-edge. Das ist wirklich jetzt so Standard, aber bringt natürlich trotzdem was. Und selbst wenn jemand 3 Tage vorher erreicht wurde und sagt, er kommt, kriegt er nochmal einen Impuls. Weil es kann ja in den 3 Tagen trotzdem vergessen worden sein. Oder es kann ja trotzdem sein, dass was dazwischen gekommen ist. Und jetzt, ach, stimmt, ich kann den Termin nicht wahrnehmen. Es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, dann zum Beispiel über die E-Mail abzusagen. Also, dass in der E-Mail Buttons sind, um den Termin doch noch abzusagen. Also, es ist einfach nochmal ein Touchpoint und erhöht einfach nochmal die Sicherheit. Das ist wie das doppelte Sicherheitsschloss nochmal einfach, ne?
Das ist jetzt der Hebel 6. Witzig war ja auch bis vor ein paar Jahren gegen ja WhatsApp noch gar nicht, dass man da so ein Business-Account machen konnte und da so Push-Nachrichten schicken konnte. Also da hat sich schon viel getan, was es deutlich barrierefreier macht. Aber bei all dem, man darf nie vergessen, je barrierefreier es ist, desto neusiger wird es auch beim entsprechenden Patienten. Ne? Also desto mehr Unternehmen nutzen das. Und nicht nur mehr Zahnärzte nutzen das, aber allen Unternehmen steht ja dasselbe technische Werkzeug zur Verfügung und damit wird auch eine gewisse Überbelegung erzeugt, die dann dazu führt, zu dem, was wir jetzt insbesondere im Quartal 4 2023 festgestellt haben müssen.
Richtig. Es gibt so einen Spruch, Marketer machen immer alles kaputt. Ja, also E-Mail war ein super Tool, um Leute zu informieren über Dinge, bis Marketer es so übergenutzt haben, dass die Leute die E-Mails nicht mehr öffnen, ne? Und dann gehst du auf eine andere Plattform und bis die dann auch kaputt gemacht wurde. Eigentlich ist es die Gier, dass jeder immer mehr will als alle anderen, wenn alle das, sag ich mal, so ein bisschen, ja, reasonable benutzen würden, also wirklich zu sagen, okay, ich mache wirklich nur das Notwendigste, dann wären die Öffnungsraten across the board halt besser, aber wem willst du das, es wäre auch besser, wenn wir als Menschheit nicht mehr ein Wirtschaftswachstum hätten, sondern dass wir ungefähr gleich bleiben, um den Planeten nicht kaputt zu machen, das wird eh nicht passieren, weil es in unserer Menschlichkeit halt angelegt ist, dass wir immer irgendwie vorne sein wollen. Wir haben halt diesen Drang oder diese Gier oder eigentlich ist es ja ein Mangeldenken, ne? Zu sagen, ich kriege nicht genug, ich nehme mir mal lieber jetzt mehr, damit es für später reicht. Sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht da, wo wir jetzt stehen. Was uns hier hingebracht hat, wo wir jetzt sind, könnte uns vielleicht zerstören oder bringt uns aber jetzt ab dem Punkt vielleicht nicht weiter, ne? Wenn wir nicht irgendwie nachhaltiger werden. Aber das ist jetzt so ein Makrothema.
Ja, 100%. Aber Stefan, dass du auf dem Trichter bist, ich habe dich immer so für so einen Ultrakapitalisten gehalten.
Ich bin ja auch ein Ultrakapitalist, aber nachhaltig. Reasonable. Also ich bin Ultrakapitalist, aber ein ethischer Kapitalist. Das heißt, ich versuche das mit fairen und möglichst guten Mitteln hinzubekommen und mit denen dann eben zu gewinnen im unternehmerischen Spiel. Also es gibt ja auch Leute, die machen das ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist so, ich kämpfe, aber ich kämpfe fair. So, ich versuche es für den Planeten, ich versuche es für meine Mitarbeiter, ich versuche es für Patienten und in diesen Regeln bin ich Ultrakapitalist, sagen wir es mal so.
Ich glaube, man darf das auch nicht missverstehen. Ich glaube, der Kapitalismus ist unfassbar wichtig, unfassbar gut, unfassbar effektiv, sortiert unfassbar gute Ressourcen dorthin, wo sie eine Wirkung haben. Nur der Kapitalismus kann halt auch gekapert werden, um es schlechter zu machen. Wie du halt genau richtig sagst, E-Mail ist eigentlich ein CO2-Reduzierer ohne Ende, weil man weniger Briefe schicken muss, weil man weniger das machen muss, weil man weniger das machen muss und so weiter, weniger telefonieren muss. Es ist alles effektiv. Und dann kriegt man echt am Tag 200 E-Mails, wo man wirklich dann maximal 30 von öffnet. Und diese 200 E-Mails, die werden aber nicht von 200 Stefan Helkers oder Christian Rizis geschickt, die werden von 190 Bots geschickt, ne? Die irgendwie E-Mail, Sendinblue oder so, die dann hier nochmal rausrotzen, ne? Stefan, Hebel 6 und unser letzter Hebel und ich glaube wirklich, da sind wirklich super Sachen dabei, aber erzähl nochmal sozusagen die Sahne oder die Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen, was macht ihr da?
Also, wir haben es ja jetzt schon auch mehrfach angeteasert. Die Konsequenz, wenn all diese Dinge nicht funktionieren, muss es sein, dass die Praxis, ich sag's jetzt wirklich ganz direkt, die Eier hat, sich vom Patienten zu trennen. Es ist dieses, du kriegst, was du duldest. Und also es ist wichtig, dass eine Praxis eine klare Vorstellung davon hat, wer ist unser Wunschpatient? Und es ist einmal auf der Behandlungsebene, aber es ist auch auf der Verhaltensebene. Das heißt, beide Ebenen müssen passen. Ein A-Patient ist jemand, dem seine Zähne nicht egal sind und der respektvoll mit meiner und der Zeit meiner Mitarbeiter umgeht. Wenn er das nicht tut, ist er per se schon mal kein A- oder B-Patient, sondern dann ist es per se schon mal ein C-Patient. Und dann kann man versuchen, einen C-Patienten zu erziehen, eben durch die Maßnahmen, die wir vorhin besprochen haben. Aber wenn jemand bei uns zweimalig eben nicht kommt und dann auch sagt, ich unterschreibe das Auswahlhonorar oder ich zahle das Auswahlhonorar nicht, dann ist das bei uns eine ganz klare Konsequenz. Dann trennen wir uns von diesem Patienten Und dementsprechend schütze ich damit ja auch meine A- und B-Patienten, meine termintreuen Patienten, die ich gerne behandeln möchte, die behandelt werden möchten, die Termine brauchen. Und das ist einfach nochmal ganz am Ende ein Mindset-Thema. Es ist eigentlich auch ein Selbstwertthema. Es ist auch ein Thema, kann ich Widerstand haben? Also kann ich damit umgehen, auch wenn ich gerade Stress habe in der Behandlung? Führe ich diese Diskussion und gehe ich auch selbstbewusst in diese Diskussion rein und habe klare Standards, innere Standards und Praxisstandards? Und wenn ich das nicht schaffe, dann nützt mir das alles am Ende des Tages nichts. Dann werden die Leute mir trotzdem auf dem Kopf rumtanzen. Dann kann ich die anrufen, die werden wissen, es ist ein zahnloser Löwe. Die wissen, das Auswahlhonorar ist ein zahnloser Löwe und dementsprechend werden sie das lernen und das umgehen. Und da musst du einfach eine Klarheit haben, ein Selbstwertgefühl. Ansonsten werden die Tipps, die uns wirklich, wirklich, wirklich viel weitergebracht haben, werden ein bisschen was bringen. Aber der wirkliche, wirkliche Nutzen kommt über die Erziehung der Patienten, die erziehbar sind, und über das Trennen von den Patienten, die nicht erziehbar sind.
Ja, ich glaube, es ist ein guter Schlusspunkt. Das haben wir auch schon 5-mal unterstrichen und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass es jedem bewusst ist. Macht eure Mitarbeiter fit, ladet sie mit Argumenten auf, besprecht das, schreibt es nieder, schaut euch die Wertigkeit einer Beziehung an, was bringt der Arzt, was bringt ihr da rein, was muss der Patient damit reinbringen. Denkt an den Bully in der Schule, der andere Kinder ärgert, macht ihm klar, was eigentlich bei dem anderen passiert. Ihr seid in dem Moment derjenige, der geärgert wird, und dann läuft es auch erfahrungsgemäß brutal besser. Und dann noch so ein paar handwerkliche Tipps, die Stefan euch gegeben hat, wie jetzt beispielsweise diese elektronischen Termine auch nochmal verifizieren persönlich und nochmal ansonsten den Termin absagen. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, nutzt dafür, ist es, glaube ich, wirklich gut, Instagram zu nutzen, um da mal auf freie Terminslots hinzuweisen. Denn das, was den Menschen, und da kommen wir zu unserem Punkt 2, den wir jetzt am Ende nochmal ansprechen wollten, das, was den Menschen dazu führt, dass er oder sie ganz lange damit wartet, einen doppelt belegten Termin abzusagen, beziehungsweise sich dann für das eine zu entscheiden, was einem in dieser Sekunde gerade gefällt, das nutzt er durch diesen Instagram-Effekt umgekehrt. Das heißt, jeder hat einen vollen Stundenplan, ja. Und dann in dem Moment kommt der Gedanke, ah ja, pass auf, ich musste eigentlich mal wieder zur Prophylaxe, wenn man das dann ausgespielt bekommt. Und dann spontan, wo dieser Gedanke kommt, kriegt man dann was angeboten. Das ist extrem hilfreich. Das ist viel hilfreicher. Das ist wie so ein Neujahrsvorsatz. Das ist viel hilfreicher, als wenn man sagt, ich muss mal zur Prophylaxe, krieg jetzt einen Termin im Juni und dann schon 3-4 Tage vor. Also eigentlich, jetzt komm, hör auf. Irgendwie die Zähne ziehen mir danach immer und ich wollte doch abends essen gehen. Ach, sage ich lieber ab, ja. Oder kriege ich einfach nicht hin und verschieb's. Das heißt, nutzt diesen Effekt, um ihn da für euch zu nutzen. Und jetzt, Stefan, würde ich mit dir gerne nochmal über so ein paar, ja, Profiteure davon sprechen. Wir sehen ja immer wieder, und ich glaube, wir sind ja auch immer in der Vergangenheit als Verfechter dafür aufgetreten, dass man uns unseren Job machen lässt und dass man auch mal sagt, okay, das ist vielleicht nicht das Beste. Wir haben gesprochen über Firmen, die ihre Wertschöpfungskette auf dem Rücken der Zahnärzte verlängern, den Zahnärzten etwas verkaufen, heucheln, ein guter Zulieferer zu sein und gleichzeitig dem Zahnarzt seine Unternehmermarge vom Tisch zu nehmen. Wir haben drüber gesprochen, über diverse Coaches, die ja gesprießen sind aus dem Boden wie die Pilze, die einem wer weiß was runter erzählen, aber alle nur mit Wasser kochen. Und in diesem Moment muss man auch mal darüber sprechen. Du hast es richtig gesagt vorhin, dein Spruch mit dem Marketer, der macht irgendwie alles kaputt. Aber auch hier sind ja Trends zu beobachten. Es gibt sehr viele Online-Terminbücher. Es macht es niedrigschwelliger. Dann gibt es neue Praxen, dann gibt es Ketten, dann gibt es in gewissen Großstädten gibt es einen hohen Wettbewerb. Und dann kommt Google ins Spiel. Ja, das heißt, ich biete auf Patiententermine. Jemand anders bietet auch. Und in dem Moment verkauft Google sozusagen mir Patienten, ne? Also ich sage es mir jetzt ganz einfach ausgedrückt, und zieht das seine Marge, ob der Patient bei mir erscheint oder nicht, ob ich den abrechne oder nicht, ob ich den behandle oder nicht. Es wird immer irgendjemand bezahlt, wie so eine Zollgebühr. Ne? Überall ein paar Prozent werden genommen und die werden dann sozusagen dort kapitalisiert und bei uns sozialisiert. Das wäre jetzt mal so ein bisschen mein grober Eindruck. Was hast du dazu?
Ich habe da eine extrem starke Meinung zu. Also für mich ist jeder Dienstleister, der einen echten Wert reinbringt, also entweder Kosten senkt, Einnahmen steigert, den Kuchen größer macht, wertvoll. Das heißt, zum Beispiel die Online-Terminbuchung hat definitiv seinen Platz. Natürlich wird das Ganze dadurch niedrigschwelliger gemacht. Trotzdem ist es etwas, was der Markt ja will und vielleicht auch braucht, weil es gibt Leute, die können eben nicht zu den Praxiszeiten anrufen. Die wollen am Samstag in Ruhe überlegen, wann sie einen Termin machen können. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Kritischer sehe ich es natürlich bei diesen sogenannten Gatekeepern, die du gerade erwähnt hast, die die Wertschöpfungskette kannibalisieren. Das heißt, die sich reinklinken. Und das fängt natürlich ganz im Frontend an mit dem Thema Aufmerksamkeit. Das heißt, die Gatekeeper sind an dem Punkt Google, Facebook, TikTok, YouTube. Wobei man auch sagen muss, diese Plattformen geben ja auch organische Reichweite. Das heißt, du kannst dort sehr viel machen als Unternehmer. Und unser gesamter Erfolg der Denta One und des ICTHs ist basierend darauf, dass eigentlich das Thema Aufmerksamkeit ein Stück weit demokratisiert wurde, natürlich durch den Algorithmus. Wenn du da gut bist, dass du dann einen unglaublichen Hebel haben kannst, wo du früher sagen musstest, ich brauchte irgendwo Fernsehpräsenz bei Axel Springer, wo es einen Gatekeeper gab, der dir wirklich dann die Aufmerksamkeit gegeben hat oder nicht, oder die Zeitung oder wie auch immer, ist das jetzt mittlerweile ein Stück weit demokratisiert. Anders sieht es natürlich ein bisschen bei den Paid-Geschichten aus. Das heißt, natürlich, wo Aufmerksamkeit ist, nichts anderes macht das Fernsehen. Ja, das Fernsehen hatte ein halbes Jahrhundert die meiste Aufmerksamkeit und hat das Ganze dann über Werbung gemacht. Nichts anderes machen jetzt die Plattformen. Und du musst als Unternehmer eben natürlich gucken, lässt du dich auf das Spiel ein oder nicht. Google macht es komplett globalisiert. Das heißt, die machen die Ads natürlich immer teurer, bis sie merken, wir sind an so einem Equilibriumspunkt, wo gerade noch so genug übrig bleibt, dass es sich lohnt oder dass man es eigentlich machen muss. Und wenn man es nicht macht, hat man einen leichten Nachteil. Und dementsprechend ist es so wichtig, unabhängig davon zu werden, indem man sich seine eigene Brand aufbaut. Weil es wird noch viel, viel schlimmer werden. Es wird so kommen, dass wir über Voice sagen, Alexa, buch mir einen Zahnarzttermin bei einem Zahnarzt in der Nähe. Und dann wird der Zahnarzt, der dort ausgespuckt wird, 50 Euro für ein Voice-Referral bezahlen und nicht 1,80 Euro für einen Klick. Weil die KI genau weiß, dass dieses Voice-Referral nicht 1,80 Euro wert ist, sondern 200 Euro. Weil diejenige genau weiß, wie weit ist derjenige jetzt in seiner Patienten-Journey. Die haben den gesamten vorgelagerten Verlauf. Die wissen, er ist jetzt bereit, einen Termin zu machen und dementsprechend ist das 200 Euro wert. Und deswegen kann ich dafür 50 Euro nehmen. Und es wird so kommen. Das heißt, die Leads werden deutlich teurer werden. Sie werden natürlich auch ein bisschen höher qualifiziert werden. Aber der Weg daraus ist, im Kopf zu sein und dass aus dem Mund desjenigen, der den Termin bucht, nicht kommt, Alexa, buch mir einen Zahnarzttermin in der Nähe, sondern Alexa, buch mir einen Zahnarzttermin bei Dr. Stefan Helker in Herne. Und das schafft man nur über die eigene Kommunikation, indem man die Kanäle multimäßig nutzt und sich nicht abhängig macht von einem Gatekeeper, dass man nur Google Ads macht, dass man nur YouTube macht, dass man nur Instagram macht und dass man versucht, die Kommunikation ein Stück weit auch in die eigenen Hände zu nehmen, indem man vielleicht über E-Mail kommuniziert und die Patienten in der Praxis brieft und sagt, hey, ruf an, mach es nicht über eine Online-Plattform, im Zweifel zahle ich da 2 Euro für einen Klick. Das geht alles so mit einher. Wir werden die Welt nicht verändern, sie geht in diese Richtung. Wir können als Unternehmer nur versuchen, uns maximal gut damit zu arrangieren. Das ist meine Meinung.
Früher musste man, wenn man als Zahnarzt bekannt werden wollte, musste man Bundesliga-Schiedsrichter werden, ne? Dr. Markus Merck und so weiter. Dann ist man bekannt geworden, da waren ganz viele Zahnärzte dabei. Heutzutage ist man YouTuber. Du hast schon recht, aber ich glaube, da ist auch eine gewisse adverse Selektion und eine Perversität dabei. Denn wir sind hier nicht Beiersdorf und müssen die Nivea-Creme an 100.000 oder Millionen von Leuten verkaufen. Wir sind hier Zahnärzte. Wir sind 70.000 Zahnärzte verteilt auf 40.000 Praxen und haben theoretisch mehr als genug zu tun und müssen eigentlich aneinander nicht verdrängen. Ja, du hast 100% recht mit der Brand. Du musst irgendwie dir den Namen aufbauen. Das geht nicht von null auf jetzt. Das geht immer über Jahre und du kannst es nicht erzwingen. Ich habe Zahnärzte erlebt, die haben 2 Jahre unglaublich in irgendwas entwickelt und danach nie wieder. Ich glaube, die Kontinuität, die ist wichtig. Gut gemachte Bilder, eine gut gemachte Website, wo die Leute dann halt auch ihren Heimathafen finden, das halte ich für ganz, ganz, ganz entscheidend. Und dann kommen diese Tools und da muss man sich halt entscheiden, diese Tools, es gibt 1000 Dienstleister. Ich halte, du hast komplett recht, wir haben ja auch schon über Digitalisierung gesprochen. Wir brauchen mehr digitale Tools. Ja? Wir brauchen Tools, die uns besser machen, die uns helfen, entweder die Kosten zu dämmen oder die Umsätze zu erhöhen. Ja, die sind alles Geld der Welt wert. Absolut richtig. Aber wenn mir jemand der zur Praxis zu mir läuft, ja, der bei mir einen Termin wahrnehmen will, wenn mein Geschäftsmodell ist, vor der Praxis, gebe ich dem nochmal einen Flyer in die Hand, dass er 2 Türen weitergeht, dann muss man sagen, okay, da ist die Rolle sicherlich missverstanden worden. Und da denke ich, du hast recht mit Google, ich habe keine Patentlösung. Ich werfe nur auf, dass ich glaube, das führt nur dazu, dass wir weniger Geld überhaben. Das ist einmal diese Wertschöpfungsverlängerung. Dentale Firmen sind da zum Teil sehr, sehr aktiv und kreativ, witzigerweise, ne? Sich da Dinge zu überlegen, wie sie da unsere Marge verringern können. Ich glaube auch für die ganz großen Städte, da ist es an der Zeit, mal zu schauen, wie man sich da anders positionieren kann, wie man da viel stärker auf seine Brand setzen sollte, ganz anders investieren sollte oder vielleicht sich da auch an erster Stelle nicht niederlassen sollte, wenn man schon niedergelassen ist, sich da ein Pivot zu überlegen, dass man nicht dort stehen bleibt und auf den Flyer-Verteiler vor der eigenen Tür wartet, der einen da die Patienten wegholt. Das ist die Städte, was Berlin in einigen Stadtteilen im letzten Quartal mitgemacht hat, was da an Ausfällen waren, auch was die Rechnungsuntreue zugenommen hat, das ist gewaltig. Also das ist langsam nicht mehr feierlich. Wenn du das linear weiterzeichnest, was man zum Glück nicht tut, weil es ja immer so Wellenbewegungen sind, aber dann muss man schon sagen, Verbot für Eröffnung einer Praxis in Kiezen der Republik.
Du musst mal bei LinkedIn gucken. In meinem Profil steht seit, glaube ich, 2 Jahren und ich habe überlegt, ändere ich das mal? Ich ändere es nicht, weil es einfach immer noch genauso war ist wie vor 2 Jahren. In 5 bis 10 Jahren ist deine Brand das Einzige, was stehen bleibt. Das kann dir keiner nehmen. Ne? Deine Brand ist das, was die Leute im Kopf haben von dir. Und wenn irgendein Problem auftritt, wenn du eine gute Brand hast, dann denken die an dich als Lösung. Das ist eine wirklich starke Brand. Und die kann dir keiner wegnehmen, weil du in den Köpfen bist. Du bist nicht auf einer Plattform. Es ist vielleicht auf der Plattform entstanden. Und es wird immer diese Plattform geben. Also am Ende des Tages wird immer irgendwo Aufmerksamkeit drauf sein. Das war am Anfang irgendwann mal vielleicht Radio, dann war es TV, dann war es irgendwann mal, was weiß ich, StudiVZ, dann war es Facebook, dann war es Instagram, dann war es TikTok und demnächst wird es irgendeine VR-Plattform oder irgendwo eine KI-Plattform sein. Das ist völlig egal. Am Ende ist es wirklich auch Business. Das heißt, diese Plattformen werden immer weiter evolvieren und du wirst immer so eine Art Daytrading machen müssen. Welche Plattform verlässt du, weil es dort eben zu teuer geworden ist? Wo springst du wieder auf? Das ist ja auch ein gewisser Wettbewerb. Ne? Also am Anfang war TikTok lächerlich. Die Reichweite war lächerlich hoch organisch. Du konntest mit viel weniger Aufwand auf TikTok so viele Leute erreichen. Keiner hat es gemacht, weil alle die Leute wollten unbedingt Instagram groß machen, wollten unbedingt auf Facebook groß sein. Wir sind auf TikTok gegangen. Jetzt Threads, ne, das Gleiche. Weiß man noch nicht, ob sich's durchsetzt. Ist zu neu, ist zu früh. Aber irgendeine Plattform wird kommen. Irgendeine weitere Plattform wird kommen. Und du musst dir klar sein, dass wenn du zum Beispiel in diese Ballungsgebiete gehst, was du gerade gesagt hast, musst du bereit sein, richtig gut zu kommunizieren und richtig viel Mehrwert zu bieten. Das heißt, wann wirst du organisch sichtbar? Du wirst dann organisch sichtbar, wenn du viel Mehrwert bietest, wenn die Leute dranbleiben, wenn sie dein Video gucken anstatt ein anderes und dann spielt es der Algorithmus halt aus. Das ist natürlich mein absolutes Game, was ich in den letzten 8 bis 10 Jahren versucht habe zu perfektionieren, neben der eigentlichen Dienstleistung. Also wenn die Dienstleistung nicht gut ist, brauchst du nicht anfangen, gutes Marketing zu machen, weil dann bewirbst du am Ende nur Scheiße und das aber sehr gut. Aber wenn du eine gute Dienstleistung hast, dann ist dein größter Hebel, eine richtige Brand aufzubauen. Eine richtig gute, sichtbare Brand. Ne? Du siehst es bei Anne, du siehst es bei mir, du siehst es bei Andreas Doro, den du letztens im Interview hattest. Das sind die ganz, alle von denen, die richtig erfolgreich geworden sind, in relativ kurzer Zeit, Q64, alle haben es verstanden, besser zu kommunizieren als der Durchschnitt. Und das ist der gemeinsame Nenner. Alle sind fachlich auf ihrem Level irgendwie geil. Doro ist ein geiler plastischer Chirurg, Anne ist eine geile Kinderzahnerkunderin, ich bin ein guter Implantologe und Q64 weiß ich jetzt nicht so genau, die haben auch geile Leute garantiert, aber alle kommunizieren besser als der Durchschnitt.
In dem Sinne, Stefan, wir wollten 35 Minuten, wir haben 1 Stunde 14.
Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt aus den Tipps was rausbekommen. Erstmal wieder natürlich danke an die Technik, an Alex und an dein Team im Hintergrund von Opti. Mir macht es echt momentan wirklich sehr, sehr viel Spaß. Die Folgen sind momentan sehr, sehr, sehr cool, sehr stark, glaube ich. Merkt man auch an unseren Aufrufzahlen. Wenn ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun wollt, schreibt eine kleine Rezension, gebt uns 5 Sterne, teilt den Podcast an einen lieben Kollegen, von dem ihr denkt, dass er vielleicht zu viele Ausfälle haben könnte oder davon profitiert. Freuen wir uns mega, mega, mega drüber und wir sehen uns in der nächsten Folge, Christian.
Absolut. Stefan, ne? Auch danke an das Team. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast, diese Dental Late Night Show gefallen hat, die nächste steht wieder kurz vor der Tür, wie immer. Aber wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch einfach bei Apple, iTunes oder Podcast, wo immer ihr auch den Podcast hört, einen kleinen Hinweis mit ein paar Sternen. Das freut uns wirklich zu hören und es hilft sehr beim Algorithmus. Bis denn. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.